Schönen guten Morgen. Da möchte man nicht tauschen. Das ist die Überschrift über diese Predigt heute Morgen. Mein Auto, mein Haus, mein Boot, mein Pferd. So heißt es in der Werbung. Alles mein. Alles gehört mir. Und ich glaube, so ticken heute viele Menschen. Hauptsache, ich habe alles, was ich will. Hauptsache, ich habe alles das, was ich vermeintlich brauche. So ein gewisser Egoismus ist für einen Menschen wichtig. Es ist wichtig, dass der Mensch auch an sich selbst denkt. Und deswegen sind Menschen, die sagen, also Egoismus ist was ganz Schlechtes, die liegen total verkehrt. Jeder Mensch braucht einen gesunden Egoismus. Er muss auch an sich selbst denken. Problematisch wird es in dem Moment, wenn die Gedanken des Menschen nur noch um ihn selber kreisen, wenn es ihm nur noch darum geht, dass er irgendwie seine vermeintlichen Rechte irgendwie befriedigt. Dann wird es kompliziert, dann kommt es zu einer Situation, wo es für den Menschen heikel und schwierig wird. Ich lese uns jetzt den Predigttext von heute Morgen, steht in Lukas 12, die Verse 15 bis 21. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es war ein reicher Mensch, dessen Land hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle. Und sprach: Das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und hab guten Mut. Aber Gott sprach: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Drei Gedanken dazu. Der erste: Mir geht's gut. Zur Zeit Jesu blühte in Israel die Landwirtschaft. Der Flavius Josephus, das war ein Zeitgenosse auch des Paulus, der sagte, dass ganz Galiläa total gut bebaut war und bewässert war und unglaublich reiche Ernten hatte. Und ganz besonders reich war das im Land Benjamin. Das Land Benjamin liegt von eurer Seite aus links von Jerusalem. Und in diesem Landstrich, da waren nicht nur die Ähren besonders lang, sondern auch die Halme, so dass man unglaublich viel Stroh bekam. Und das war praktisch für den Ackerbauern eine Win-Win-Situation, denn so hatte er auf der einen Seite viel Getreide, aber er hatte auch relativ viel Heu. Und dieses Heu und Stroh, das Stroh wurde gebraucht zum Hausbau. Das heißt also, das war eine ertragreiche Sache, wenn man in diesen Regionen Getreide anbaute. In Israel war das so, dass der Weizen im November oder Dezember nach dem Frühregen ausgesät wurde und dann im Jahr drauf, im April, Mai oder Juni, geerntet wurde. Und offensichtlich hier in diesem Beispiel des Herrn Jesus handelt es sich hier um einen wirklich reichen Mann. Höchstwahrscheinlich war dieser Mann ein reicher Großgrundbesitzer, denn wenn der nur ein, zwei Felder hat, das hätte er wahrscheinlich in seine Scheunen reinbekommen, aber weil er viel hatte, war er wahrscheinlich ein Großgrundbesitzer. Und diese Großgrundbesitzer waren in Israel nicht sonderlich gelitten, aus dem ganz einfachen Grund, weil die an der Spitze der Sozialpyramide standen und alle anderen neidisch auf sie schauten. Dieser Bauer, dieser Landwirt war fleißig gewesen. Das war keiner, der die Hände in den Schoß gelegt hatte, und das Ergebnis war gewesen, dass er reiche und gute Ernten hatte. Und in besagtem Jahr war die Ernte anscheinend ganz besonders gut gewesen. Ein reicher Großgrundbesitzer. Ist Reichtum eigentlich verwerflich? Nun, Abraham, Isaak, Jakob, David, Salomo, die waren alle unglaublich reich. Und nirgendwo wird gesagt, das war nicht richtig, dass die reich waren. Im Gegenteil, Gott hatte ihnen den Reichtum sogar geschenkt. Das heißt also, das ist nicht verwerflich, alttestamentlich reich zu sein. Nach diesem alttestamentlich-jüdischen Denken war dieser Reichtum praktisch die Belohnung des Christen dafür, dass er besonders fromm war. Und wenn er besonders fromm war, sich besonders bemüht hat, dann hat er besonders gute Ernten gehabt. So war damals das Denken. Aber dieser Mann hier in diesem Gleichnis des Herrn Jesus, der verschwendet überhaupt keinen Gedanken an Gott, dass der irgendwas mit diesem Reichtum, diesem Erntesegen zu tun haben könnte. Er fragt auch mit keinem Satz: Herr, was willst du, was ich jetzt eigentlich machen soll, angesichts dessen, dass meine Scheunen, die ich jetzt habe, so klein sind. Kein Gedanke an Gott. Es geht ihm nur darum, wie und wo kann ich meine Früchte einsammeln? Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann wird auch da nirgendwo gesagt, dass Reichtum irgendwie verwerflich ist. Aber was das Neue Testament sehr deutlich betont, ist, dass Reichtum ganz, ganz schnell die Herzen der Menschen gefangen nimmt. Dass der Reichtum sie praktisch irgendwann beherrscht, in ihrem ganzen Tun und Lassen. Und deswegen sagt der Herr Jesus zum Beispiel auch, ein Reicher wird schwerlich ins Himmelreich kommen. Nicht, weil es die Reichen schwerer hätten als die armen Menschen, sondern weil der Reiche vielleicht eher geneigt ist, seine ganze Hoffnung auf seinen Reichtum zu setzen. Also Reichtum ist in der Bibel erstmal nicht verwerflich. Kommen wir zurück zu diesem Mann. Dieser reiche Bauer beschließt, meine Scheunen sind zu klein, ich brauche eigentlich größere. Und damit hat er eine ganz unternehmerisch wahrscheinlich richtige Entscheidung getroffen. Die Scheunen, die er hatte, waren zu klein, also baut er sich größere. Das Problem war nicht, dass er die Scheunen gebaut hat. Und ich glaube, der Herr Jesus will auch irgendwo bemängeln, dass das so geschehen ist. Sondern das Problem dieses Mannes ist seine Herzenshaltung, die er hat. Als frommer Jude hätte er zum Beispiel zunächst mal daran denken können und sollen, dass auch Erntesegen ein Segen Gottes ist. Aber dieser Mann denkt letzten Endes nur an sich selbst. Wie kann ich meinen Wohlstand irgendwie festhalten, irgendwie ja, für die nächsten Jahre sichern? Und damit geht an uns die Frage, was prägt unser Leben eigentlich so? Geht es dir ähnlich wie diesem wohlhabenden Bauern im Gleichnis? Geht es dir überwiegend darum, dein Hab und Gut zu sichern oder vielleicht sogar noch zu vermehren? Die Frage heute Morgen ist zum Beispiel, wie gehe ich mit meinem Wohlstand um? Ich rede jetzt nur von mir, damit es für euch nicht so peinlich wird. Ich bin reich. Ich habe weder geerbt noch sonst was, aber ich bin reich. Ich habe es ziemlich gut. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich kann mich jeden Abend in ein warmes, weiches Bett legen. Und wenn ich mich abends ins Bett lege, muss ich nicht überlegen, was esse ich eigentlich morgen früh. Ich weiß genau, ich habe irgendwas im Haus. Und wenn ich nichts im Haus habe, setze ich mich ins Auto und wenn wir was in Erlingshausen haben, sind es Bäckereien, dann fahre ich halt in die Bäckereien, hole mir Brot, Brötchen, wozu ich Lust habe. Es ist überhaupt kein Problem, ich kann mir das leisten, ich bin reich. Ich habe immer genug zu essen und zu trinken. Und wenn ich euch so anschaue, also die wenigsten von euch kämpfen mit Untergewicht, die meisten sind ja normalgewichtig, aber die wenigsten haben zu wenig zu essen von uns. Und wenn jemand zu wenig hat, dann gilt es heute nach dem Gottesdienst beim Mittagessen zuzuschlagen, dann reicht es vielleicht für 2 Tage. Lasst es euch schmecken. Aber ich habe nicht nur was zu essen und zu trinken und ein Dach über dem Kopf. Ich habe auch ein Auto. Das heißt, ich bin nicht auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Das ist manchmal herausfordernd, aber wenn du in Erlingshausen lebst, hast du den großen Vorteil, du hast Busse und Bahnen, die können dich schnell überall hinbringen. Das funktioniert. Das geht. Wenn ich eine neue Hose brauche, kaufe ich sie mir. Wenn ich einen neuen Anzug brauche, kaufe ich ihn mir. Vielleicht kann ich mir keinen Anzug von Boss oder Armani leisten. Ja, mag ja schon sein. Aber ich habe was zum Anziehen und ihr alle habt auch was zum Anziehen. Ihr seid alle heute Morgen ordentlich gekleidet, wenn ihr hier im Gottesdienst sitzt. Ich bin reich. Mir geht's gut. Mein Problem ist dabei, dass ich diesen Wohlstand und Reichtum, den ich habe, als relativ selbstverständlich ansehe. Ich habe mich daran gewöhnt, dass es so ist, über die Jahrzehnte. Ich habe mich daran gewöhnt, dass ich eigentlich alles habe, was ich zum Leben brauche. Weil natürlich bete ich vorm Essen. Ja? Ich bete vorm Essen und schicke einen formalen Dank an Gott. Aber dass ich jetzt sage, das kommt jetzt aus tiefstem Herzen, dieser Dank fürs Mittagessen? Nee, das kommt nicht aus tiefstem Herzen. Das ist eher relativ formal. Und ich glaube, das geht uns allen so. Unser Wohlstand ist uns oft selbstverständlich. Und vor Dankbarkeit gegenüber Gott sind wir oft sehr, sehr weit entfernt. Die Bibel sagt uns, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der alles reichlich darbietet, es zu genießen, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln ans guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Also Hauptsache, mir geht's gut. Das ist kein Lebensmotto für jemanden, der an Gott glaubt. Hauptsache, ich habe, was ich will. Das ist kein Lebensmotto für den, der mit Christus unterwegs sein will, weil es führt ihn nie zu Dankbarkeit. Es führt ihn meistens einfach nur zu mehr Egoismus. Ich komme zum zweiten Gedanken. Wo liegt der Fehler? Dieser Mann sagt, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Güter und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, hab nun Ruhe, iss und trink und habe guten Mut. War es falsch von diesem Mann, größere Scheunen zu bauen? Nein, es war nicht falsch. Gott und natürlich auch der Jesus haben bestimmt nichts dagegen gehabt, dass dieser Mann sich größere Scheunen baut. Das war eine unternehmerisch richtig und notwendige Handlung. Der Haken ist, er denkt nur an sich selbst. Das ganze Tun und Trachten ist immer nur auf ihn selbst bezogen und nie auf andere Menschen. Er redet zum Beispiel nicht mit Gott. Er fragt nicht, Herr, was meinst du, dass ich angesichts dieser Knappheit an Scheunen, was soll ich da machen? Er fragt erst gar nicht Gott. Er fragt nicht, ob Gott was anderes mit ihm vorhat. Und dieser Mann denkt schlicht und ergreifend, wenn ich nur all meinen Wohlstand sammle, dann habe ich für die nächsten Jahre genug und dann habe ich ausgesorgt und dann hat meine Seele Frieden, dann ist ja alles gut. Dieser Mann täuscht sich auf dreifache Weise. Das Erste, was er macht, er täuscht seine Seele, indem er sagt, liebe Seele, wenn du materiell befriedigt bist, dann ist alles gut. Wenn du alles hast, was du dir wünschst, alles gut. Das Zweite ist, er denkt mit keinem Gedanken an andere Menschen. Er denkt überhaupt nicht darüber nach, dass er vielleicht sagen könnte, Mensch, vielleicht könnte ich ja irgendjemand anderen was Gutes damit tun. Vielleicht könnte ich jemanden unterstützen, der nicht so große Ernte hatte wie ich. Und das Dritte, was ihm fehlt, ist überhaupt kein Gedanke an Gott und überhaupt keine Verantwortung auch Gott gegenüber. Ich glaube, dass ein schlechter Umgang mit Besitz ganz, ganz negative Auswirkungen auf unsere Seele haben kann. Unser Leben steht praktisch ja dem Tod immer gegenüber. Leben und Tod, das sind die einzigen beiden Komponenten. Entweder lebe ich oder ich bin tot. Und die Frage ist, wie fülle ich dieses Leben? Und wenn ich über dieses Gleichnis nachdenke, dann stelle ich fest, Herr Jesus, ich muss mich auch in Acht nehmen. Ich muss aufpassen vor meiner, ich nenne es mal Habgier, was ich alles nur für mich will, dass es mir nur um mich geht. Was geht mir eigentlich durch den Kopf, wenn ich zum Beispiel einen Obdachlosen sehe? Was geht mir dann durch den Kopf? Ich sage euch jetzt, was mir durch den Kopf geht. Mein erster Gedanke ist, wenn ich dem jetzt Geld gebe, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, der setzt das alles in Alkohol um. Und dafür ist es mir mein Geld zu schade. Das ist mein erster Gedanke oft. Der zweite Gedanke, der ist so, dass ich mir sage, Moment mal, ich brauche mein Kleingeld selbst, weil wenn ich in Wetzlar oder in Gießen geparkt habe, muss ich an der Herde Parkscheinautomat noch irgendwie füttern. Also brauche ich mein Kleingeld. Und wenn ich diesen Gedanken lang genug habe, dann bin ich an diesem Obdachlosen vorbei, der ist Geschichte und vergessen. Ich komme überhaupt nicht auf die Idee, Gott zu fragen, sag mal, meinst du vielleicht, es wäre gut, wenn ich dem jetzt was gebe von meinem Geld? Meine Seele, die da letzten Endes betroffen ist, spielt für mich überhaupt keine Rolle. Gar keine. Es geht mir nur um wirtschaftliche, materielle Dinge, dass ich mir denke, mache ich es oder mache ich es nicht? Und wenn ich lang genug überlebe, mache ich es nicht, weil ich dann an diesen Menschen vorbei bin. Aber das betrifft nicht nur das. Wohin fahre ich in Urlaub? Welches Auto fahre ich? Herr, was wäre eigentlich im Blick darauf das Beste für meine Seele? Wenn du in Urlaub fährst, was machst du dann? Dann denkst du im Normalfall drüber nach, wo willst du gerne mal hinfahren. Es gibt Menschen, die fahren immer an denselben Ort. Ich kann den Ehepaar, die sind ein Leben lang immer nach Kitzbühel gefahren, in Urlaub, immer ins selbe Haus. Kann man machen, dann brauche ich nicht zu überlegen. Aber im Normalfall überlegst du, wohin fahre ich in Urlaub? Ich habe noch nie gefragt, Herr, was willst du eigentlich, wohin ich in Urlaub fahren soll? Wo willst du mich eigentlich haben? Wo soll ich in den Urlaub fahren? Normalerweise läuft das doch bei uns so, wir haben ein Urlaubsziel vor Augen und dann gucken wir nach, dass wir irgendwo buchen und los geht's. Und das Gebet beginnt dann 2 Tage, bevor wir losfahren, Herr, bitte schenk, dass im Urlaub schönes Wetter ist. Amen. So läuft's, zumindest bei uns. Und das ist nicht klug, das ist unweise ohne Ende. Natürlich kann ich nicht die Bibel aufschlagen und sagen, Herr, wohin soll ich in Urlaub fahren? Dann kommt logischerweise immer der Nahe Osten heraus, weil sich die Bibel im Nahen Osten abspielt und vielleicht geht es noch bis nach Spanien. Gut, für die, die nach Mallorca wollen, ist das okay, aber ansonsten ist es schwierig. Du kannst nicht die Bibel aufschlagen, aber ich kann Gott doch fragen, Herr, was hast du für Urlaubspläne für mich? Gib mir doch mal einen guten Gedanken, wo ich hinfahren könnte. Aber auf diesen Gedanken komme ich nicht. Herr, wo willst du mich im Urlaub sehen? Wo? Habe ich noch nie gefragt. Aber meine Seele ist doch der kostbarste Besitz, den ich habe. Es ist doch das Einzige, was diese Weltzeit, wo ich jetzt hier rumlaufe auf diesem Erdball, überdauern wird. Und weil diese Seele so kostbar ist, sollte ich alles von ihr fernhalten, was mich irgendwie von Gott wegbringt, aber im Gegenteil sollte ich alles tun, was mich zu diesem Gott hinzieht. Und ich glaube, wenn ich das nicht tue, dann nimmt meine Seele auf kurze Sicht gesehen Schaden. Und wenn ich davon ausgehe, dass meine Seele zur Ruhe kommt, nur weil ich einen längeren, ausgiebigen Urlaub mache, dann werde ich damit Schiffbruch erleiden, weil genau das wird nicht passieren. Wenn ich hingehe und kaufe mir ein neues Auto und ich glaube, dass meine Seele Frieden hat, wenn ich das größere, schnellere und bessere Auto fahre, dann werde ich damit Schiffbruch erleiden, weil genau das wird nicht passieren. Egal was es ist, egal welche Äußerlichkeit das ist, du kannst damit deiner Seele nie zufrieden verhelfen. Du kannst durch keine Äußerlichkeit deines Lebens deiner Seele Frieden verschaffen. Das ist unmöglich, weil Gott sagt, das ist unmöglich. Entscheidend für die Seele bleibt immer die Beziehung zu Gott. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da haben wir das Gefühl, dass Gott sehr weit entfernt ist. Es gibt Zeiten in unserem Leben, da haben wir vielleicht sogar das Gefühl, dass Gott sich vermeintlich vor uns versteckt, dass er uns nicht finden lässt. Und genau das sind die Momente, wo wir nicht auf den Widersacher hereinfallen sollten, der uns nämlich dann vorgaukelt und sagt, pass mal auf, alles nicht so dramatisch. Wenn du hast, was du willst, dann ist deine Seele zufrieden. Und genau das ist nicht der Fall. Der Herr Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch erquicken. Ich will euch erquicken. Nicht dein Urlaub, dein Haus, dein Auto, irgendwas, was du dir gekauft oder erarbeitet hast, will dich erquicken. Ich mach das. Nur beim Herrn Jesus findet die Seele Ruhe. Manchmal dauert es ein bisschen. Manchmal muss ich ein Stück weit warten, bis Gott reagiert und handelt. Aber das ist der einzige Ort, wo meine Seele wirklich zur Ruhe kommt. Und ich komme zum dritten, letzten Gedanken. Wie sieht das Ende aus. Dieser reiche Mann sagt, dieser Bauer sagt, sei guten Mutes. Und Gott sagt, du bist ein Narr. Ein Narr oder ein Tor, das ist ein Mensch, der letzten Endes nur bis zu seinem Grab plant. Alles aufs Diesseits beschränkt. Du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir gefordert werden. Die Seele ist doch das Einzige, was letzten Endes diese Weltzeit überdauern wird. Und wenn die Seele uns verlässt, dann gibt es zwei Möglichkeiten, wo sie hingeht. Entweder geht sie zum Herrn Jesus in den Himmel oder sie geht in den Hades und später in die Hölle. Das sind die einzigen zwei Möglichkeiten, wo unsere Seele hingehen kann. Und selbstverständlich gehen wir davon aus, dass unsere Seele morgen noch lebt. Ich habe schon konkrete Pläne für nächste Woche. Ich habe vor einigen Wochen den Gebietsvorständen meinen Jahresplan fürs Jahr 2024 zugeschickt. Das heißt, ich habe festgelegt, wann möchte ich wo, in welchem Dorf nächstes Jahr 2024 leben. Nicht wissen, ob ich morgen noch lebe. Aber so sind wir Menschen, wir planen. Und grundsätzlich ist Planen überhaupt nichts Verkehrtes. Aber das Planen macht nur dann Sinn, wenn ich Gott mit einbeziehe. Jakobus schreibt, wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen. Und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Jakobus 4, 13 bis 16. Das heißt, ich kann und soll durchaus Pläne für die Zukunft machen, aber ich soll mir dessen bewusst sein, dass wenn diese Pläne Wirklichkeit werden, dass nichts ist als die Gnade und ein Geschenk Gottes, dass er es werden lässt. Ich gehe davon aus, dass ich morgen früh wach werde und lebe. Aber wenn das geschieht, ist das ein Geschenk Gottes. Und wenn ich morgen früh nicht mehr wach werde und heute Nacht sterbe, dann wäre das für mich ja nicht so prickelnd, also ich hätte mir das anders gewünscht, aber dann werde ich im Himmel sein und glücklich sein. Aber ich habe keinen Einfluss darauf. Ich kann keine Tablette nehmen, die mir jetzt garantiert, morgen früh wirst du wieder wach werden. Du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir gefordert werden. Wir kommen alle mit leeren Händen auf diese Welt und wir werden alle miteinander diese Erde mit leeren Händen verlassen. Wir werden nichts mehr mitnehmen können. Das letzte Hemd, so sagt es der Volksmund, hat keine Taschen. Und so ist es. Jeglicher Besitz, und je wichtiger, so wichtig der unser Herz sein mag, wird irgendwann vergehen und andere werden ihn bekommen. Als mein Vater unser Elternhaus damals verkauft hat, da haben wir den Speicher entrümpelt. Und meine Mutter hatte ein ganzes Bataillon von Einmachgläsern auf diesem Speicher, inklusive Deckel, inklusive Befestigungsmaterial. Und der Keller meiner Eltern war voll mit Eingemachtem, weil meine Mutter jedes Jahr neu einmachte und das wurde ja auch gegessen. Zwar nicht in dem Umfang, wie es eingemacht wurde, aber das machte man auf dem Dorf so. Und das war auch gar nicht verkehrt. Das war gut, was die Mama gemacht hat. Aber als wir das Haus ausgeräumt haben, haben wir bei den Nachbarn gefragt, möchte jemand von euch die Einmachgläser haben? Och, du, ich was? Nee, keiner wollte sie haben. Viel zu viele. Wisst ihr, wo sie gelandet sind? Im Müllcontainer. Alle. Alle. Der Einbauschrank meines Vaters und meiner Mutter auch natürlich, den die fast 40 Jahre hatten, der sah aus wie neu. Der passte nicht mehr in die neue Wohnung meines Vaters. Unser Ergebnis ist, niemand wollte ihn haben. Der ist im Müllcontainer gelandet. Vergänglich. Gläser. Wir hatten zwei Schränke voll Gläsern. Hätten wir jetzt im Gemeindehaus einen Schrank voll Gläser, wäre es ja schön. Wir hatten einen Schrank voller Gläser. Wo sind die gelandet? im Container. Und ich will jetzt nicht wetten, ich wette nicht, aber ich garantiere euch, wenn ich bei euch in eure Keller oder Speicher gehe, dann werdet ihr da Sachen finden, wo ihr sagt, das können wir nochmal aufheben, das könnte man nochmal brauchen, und ich garantiere euch fast, irgendwann werden es eure Kinder, Enkelkinder, Verwandten, Freunde, Bekannten wegschmeißen und ihr habt es gehortet und aufgehoben. Genau so läuft das Business. Das funktioniert genau so. Das ist so. Das ist kein Vorwurf. So sind wir Menschen. Man kann es schon nochmal gebrauchen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber wahrscheinlich kaufen wir es uns besser neu, weil wenn man was Neues hat, das ist auch stabiler, dann hält auch besser. Ne? So läuft das. Aber das ist alles vergänglich. Diese Sachen haben meine Eltern bewahrt und aufbewahrt, weil es ihnen wichtig war. Und ich kann es verstehen, dass es ihnen wichtig war. Aber letzten Endes sind sie im Müllcontainer gelandet. Und darum ist die Frage so unfassbar wichtig. Was bestimmt dein Leben? Was bestimmt dein Leben? Bist du so wie dieser wohlhabende Mann darauf aus, deinen Besitz zu bewahren oder auszubauen oder sogar noch zu vermehren? Oder bist du vielleicht ganz anders gestrickt? Bist du vielleicht eher ein Mensch, der sagt, auch so, Besitz ist für mich gar nicht so wichtig, aber Ansehen und Ehre, das ist mir wichtig. Oder ist dein gesellschaftlicher Status dir wichtig? Oder am wichtigsten, das ist auf dem Dorf, glaube ich, immer so, am wichtigsten ist, was sollen denn die Leute denken? Das ist ganz wichtig, was die denken. Wer immer diese Leute im Detail sein wollen, weil wir denken ja auch über die Leute. In welchem Rahmen darf Gott bei dem, was ich tue oder lasse, mitreden? Wo darf er mitentscheiden? Die Bibel rät uns ja hier in diesem Gleichnis, bei Gott und in Gott reich zu werden. Und da ist die Frage für mich, inwiefern reden wir mit Gott über diese alltäglichen Dinge? Ja? Über die nächste Woche, über den Urlaub, über ein anderes Auto, alles das, was wir im Leben so brauchen. Inwiefern reden wir mit Gott darüber, dass der uns damit berät? Wenn Gott uns berät, dann wird er mit Sicherheit die Wichtigkeit und Bedeutung dieser ganzen Dinge mit berücksichtigen und uns dann aber einen Rat geben, der letzten Endes zuallererst das schützt, was schützenswert ist, nämlich dein und meine Seele. Unsere Seele braucht Frieden mit Gott, und je enger und je tiefer diese Beziehung zu Gott ist, desto eher werden wir Frieden mit Gott haben. Desto eher wird unsere Seele Frieden haben. Du wirst deine Seele nicht durch irgendwelche Äußerlichkeiten, egal was das ist, befriedigen können. Und darum räum vielleicht deinen Speicher und deinen Keller zu Teilen einfach leer und schmeiß das weg oder verschenke es, was du nicht mehr brauchst. Es lagert da nur, um von anderen weggeschmissen zu werden. So sieht's aus. Sachen, die du vielleicht ein Jahr nicht mehr in der Hand gehabt hast oder über ein Jahr, die brauchst du nicht mehr, die wirfst du weg oder verschenkst sie. Belaste deine Seele nicht damit, indem du denkst, wenn ich das aufhebe, dann habe ich es, dann habe ich alles, was ich brauche. Dem ist nicht so. Und dieser Text heute Morgen, der rät uns dazu, achte auf deine Seele. Achte auf deine Seele. Nicht nur, weil bei diesem reichen Mann der Tod bald zu erwarten ist, weil der Herr Jesus das so sagt in dem Gleichnis, bald morgen wird man deine Seele von dir fordern. Nicht nur deshalb ist es nicht gut, mit diesem Mann zu tauschen. Es ist auch deshalb nicht gut, weil der letzten Endes die falschen Prioritäten setzt, weil der nur an sich selbst denkt, weil der nur auf sich selbst konzentriert ist. Und er denkt mit keinem Gedanken an seine Seele. Der glaubt allen Ernstes, wenn ich die großen Scheunen habe, dann habe ich Ruhe und Frieden für meine Seele. Und genau das ist nicht der Fall. Und darum will der Herr Jesus uns helfen, anders zu leben als dieser Reiche. Er will uns helfen, dass wir unser Hauptaugenmerk auf unsere Seele richten und nicht auf irgendwelche Äußerlichkeiten. Die Prioritäten richtig zu setzen, im Blick auf unsere Seele. Auch heute am Erntedankfest, vielleicht gerade heute am Erntedankfest, wo ihr zumindest wissen dürft, dass ich reich bin und es mir gut geht. Ein Tausch mit diesem reichen Mann käme für mich und hoffentlich auch für dich auf gar keinen Fall in Frage. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du uns kennst, uns lieb hast und dass du es bist, der unsere Seele beschützen und behüten will. Du tust immer alles dafür, dass unsere Seele Frieden findet und Herr, wir müssen das neu lernen und dürfen das neu lernen von dir, dass wir nur in dir Frieden finden, dass unsere Seele nur in dir zur Ruhe kommt und nicht in irgendwelchen Äußerlichkeiten, egal was das sein mag. Ich möchte dir danken, Herr, dass du gnädig bist, dass es uns so gut geht, dass wir Essen und Trinken haben, ein Dach über dem Kopf haben, dass du uns so großzügig und gütig leben lässt. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass du uns das Neue ins Gedächtnis rufst, dass unser Leben letzten Endes von dir abhängt. Von dir, von deinem Willen, von dem, was du geschehen lässt und auch von dem, was du vielleicht verhinderst. Danke, Herr, dass wir mit dir leben dürfen, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Und hilf uns bitte, Herr, dass wir das neu lernen und begreifen, dass der größte Schatz, den wir haben, unsere Seele ist und dass du es bist, der diese Seele erfüllen und mit Frieden beschenken will. Amen.